Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Ich habe für heute einen ganz spannenden Kommentar rausgesucht. Erinnerst du dich noch an die Rioja-Folge?
Ja, hatten wir eine Gäste. Mit der Steffi.
Richtig.
Mit dem Stefani.
Und da habe ich sie gefragt, wenn du einen Rioja mit einer Persönlichkeit aus der Geschichte trinken könntest, wer wäre das?
Hat sie, glaube ich, gesagt.
Welchen Rioja würdest du wählen?
Köln, oder?
Und man kann ja über die Kommentarfunktion bei Spotify kommentieren und Fragen stellen. Mhm. All ihr könnt das tun, könnt natürlich auch mailen an cheers@edeka.de, aber auch einfach einen Kommi rein bei Spotify unter die Folge. Und Daniel hat geschrieben und der wünscht sich jetzt, dass auch du diese Frage mal beantwortest. Also ich formuliere sie nochmal neu. Wenn du einen Wein mit einer Persönlichkeit aus der Geschichte trinken könntest, wer wäre das und welchen Wein würdest du wählen?
Oh, ich glaube...
Sie braucht kurz Bedenkzeit.
Ich würde mit...
Mir? Ne? Nein.
Also wen ich immer sehr sympathisch finde und irgendwie auch so...
Also doch mich.
Ja, mit dir natürlich auch. Aber wir können dann zusammen mit Jennifer Aniston.
Mit Jennifer Aniston? Warum Jennifer Aniston?
Ja, also erstens bin ich ein riesiger Friends-Fan.
Okay.
Und zweitens finde ich, dass sie... Ich weiß nicht, ich mag die Schauspielerin einfach gerne. Ich finde die total sympathisch. Das ist wie Sandra Bullock, finde ich auch geil.
Das ist so crazy. Damit
Sandra Bullock,
auch
Jennifer Aniston oder Anne Hathaway. Das sind so Persönlichkeiten, die ich total irgendwie down to earth finde.
Und du bist nicht alleine. Und das ist so, ich habe mich schon mal mit jemandem unterhalten, das ist schon ein paar Jahre her. Und da hat sie auch gesagt, nee, Jennifer Aniston würde ich gerne mal treffen. Da dachte ich so, ey, die ist doch so langweilig. Jetzt werde ich schon wieder. Aber okay.
Echt?
Ja, pass auf. Jennifer Aniston und was für ein Wein?
Wobei, oder Julia Roberts, finde ich auch. Also ich finde, das ist eine ganz tolle Schauspielerin und sehr markant natürlich auch und mit der würde ich auch gerne.
Okay, ich bin nicht so streng. Wird es ein netter Frauenabend mit Jennifer Aniston und Julia Roberts?
Ja.
Und vielleicht auch noch mit, dann komm, ihr müsst
zu
viert sein.
Der ist aber der Schauspieler von The Equalizer.
Nee, kein Mann. Okay, aber was für ein Wein?
Wein. Ich glaube, ich würde natürlich einen Champagner mitbringen zum Warmwerden. Und dann hätte ich Lust auf einen leicht gekühlten Grenache, so aus dem Swartland oder ja, irgendwie so.
Okay. Mhm. Damit würdest du Julia und die Jennifer garantiert überraschen.
Ja.
Ich bin mir sicher.
Der Wein der Woche.
Die Persönlichkeit für heute bist übrigens du, würde ich mal sagen an dieser Stelle. Und was trinken wir?
Okay. Wir trinken, ich bin mir ein bisschen unschlüssig darüber, wie ich das aussprechen soll. Wir trinken ein Chardonnay und zwar heißt er Janet.
Ja.
Also wie, ich wollte gerade sagen wie Jenny. Nee, überhaupt nicht wie Jenny. Einfach Janet mit Doppel-E. So. 100% Chardonnay. Ich habe eben noch mal ein bisschen recherchiert. Er ist halbtrocken ausgebaut, kommt aus dem Paydock, größte zusammenhängende Weinanbaugebiet der Welt. Also ist echt fancy. Und es ist ein sehr, hast du mal reingerochen?
Bin gerade dabei. Ich lausche dir und...
Wir müssen erstmal Cheers hier machen. Cheers.
Cheers.
Schön, dass wir heute wieder zusammen sind hier.
Aber richtig, Frau Schmidt.
Es ist ein sehr rebsortentypischer Chardonnay. Also wenn ich das hier blind irgendwie stehen hätte, würde ich sofort sagen, es ist Chardonnay. Es hat sehr viel gelben Apfel in der Nase, finde ich. Und hat auch so leicht buttrige Noten. Vielleicht auch so leichte Anklänge von Vanille. Vanille.
Ein bisschen.
Vanille.
Ein bisschen.
Von Vanille. Und viel getrocknete Ananas. Und Ananas ist für mich immer so ein Indiz dafür in einer Blindverkostung, dass es sich womöglich um Chardonnay handelt. Und jetzt nehmen wir mal ein Schlückchen hier, oder? Yummy, yummy. Was ist denn hier los? Oh, da war knackiges Säurechen, gell? Habe ich mir gerade gedacht.
Ja.
Easy drinking. Chardonnay in der Nase, Chardonnay am Gaumen.
Durch und durch, wie du gesagt hast.
Genau.
Wir sprechen heute aber über eine andere Rebsorte, die zwar weltweit wächst, aber dennoch, naja, ich glaube, ein bisschen weniger hergestellt wird als andere. Ich sage einfach, sie ist eine Delikatesse. Liegt damit
eine
richtig?
Delikatesse, das ist ja auch schön hier.
Der Gewürztraminer.
Der Gewürztraminer. Es ist auf jeden Fall auch ein Hater-Lover-Thing.
Hater-Lover, absolut. Was sind denn die Eigenschaften von Gewürztraminer? Warum ist es ein Hater-Lover-Thing?
Ja, also fangen wir vielleicht mal im Weinberg an. Gewürztraminer erkennt man schon sehr, sehr gut aus der Ferne. Er hat nämlich eine verhältnismäßig sehr dicke Schale und sie ist so leicht rötlich gefärbt. Ja, also da auch, wenn man, ich weiß nicht, warum wir heute so beim Thema Blindverkostung sind, aber wie gesagt, da auch immer die Farbe natürlich beobachten. Und es ist eine sehr aromatische Rebsorte. Und das mag natürlich nicht jeder. Und deswegen Hate a Lover Thing. Also der Gewürztraminer gehört zur Gruppe der sogenannten Aroma- bzw. Bouquet-Rebsorten. Und ganz typisch für Gewürztraminer ist so der Duft nach Rosen, Gewürznelken, Moschus.
Das muss man mögen, ne?
Das muss man mögen. Der schöne Moschusduft. Ein bisschen Ingwer, vielleicht auch so kandierter Ingwer. Beide. Und viele tropische Früchte. Also zum Beispiel Litchi, ganz, 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 ganz typisch. Aber auch je nach An- und Ausbau der Rebsorte auch Grapefruit. Also es kann auch eine durchweg herbe Note haben. Also es ist eigentlich eine sehr, wenn man das gut macht, kann das sehr cool sein, aber es ist natürlich immer ein ganzes Glas voll Wein. Ne? Also es ist jetzt irgendwie kein Easy Lover.
Und wie du sagst, ich glaube, wenn so Gewürznelke, Moschus, wenn das überwiegt, so ja, über die tropischen Früchte, über Ingwer oder Grapefruit oder Litchi, dann ist das natürlich ein bisschen speziell, ne?
Definitiv. Und wie gesagt, man kann das ganz gut steuern. Also diese Ausprägung der Aromen ist sehr stark abhängig von der physiologischen Reife der Beere und halt eben davon, wie die Trauben bzw. Beeren verarbeitet werden. Ne? Mhm. Also das kann man schon, ich würde nicht sagen, so gut steuern wie Sauvignon Blanc, aber man kann es auf jeden Fall beeinflussen. Und wie du gerade schon richtig gesagt hast, also nicht nur intensiv in der Nase, sondern halt auch wirklich hat ein sehr, also man würde jetzt denken, oh, das ist so ein leichtfüßiger Wein. Kann sein, aber oft, zum Beispiel auch so bei den Exemplaren aus dem Elsass, gesellt sich auch noch so oft so ein bisschen Edelfäule dabei, also Botrytis. Und dann hast du halt.
Da sprechen wir, ganz kurz, da sprechen wir nachher nochmal drüber, ja, im Wein-ABC.
Botrytis. Genau. Botrytis.
Botrytis, ne? Edelfäule.
Ja, also hast du halt viel Körper und verhältnismäßig wenig Säure. Und auch sehr typisch für Gewürztraminer sind halt auch oft Alkoholwerte bis zu 14,5 Volt. Also.
Da dreht sich was.
Da dreht sich was, ja. Also, wie gesagt, nicht jeder Gewürztraminer, aber es gibt halt eben durchweg diese sehr plakativen Beispiele, ja.
Aber und dieses Aromatische klingt extrem spannend und klingt nach einem spannenden Wein für die Essensbegleitung. Hake ich nachher nochmal nach, sprechen wir nochmal drüber. Jetzt erstmal so Grundsätzliches, Basics, Gewürztraminer. Ist das, kann man sagen, eine junge oder eine alte Rebsorte? Oder ist sie eher altmodisch, ist sie eher modern?
Ich würde sagen, also es ist auf jeden Fall eine alte Rebsorte. Man vermutet, ich hätte mal gelesen, so 11. Jahrhundert, schätzungsweise. Also es ist keine Neuzüchtung. Ja, in keinem Fall ist es eine Neuzüchtung. Und bei modern und altmodisch würde ich eher mit altmodisch gehen, weil es ist schon oft ein sehr barocker Weinstil. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie das, was vielleicht aktuell auf dem Markt so gefragt ist.
Okay. Gewürztraminer, it's all around the world. Aber welche Weinanbauländer oder Anbaugebiete sind denn besonders bekannt für Gewürztraminer?
Also bei dem Gewürztraminer ganz vorne mit dabei ist Frankreich. Wie gerade schon angesprochen, das Elsass. Also das Elsass ist sehr bekannt für Gewürztraminer, trockene Gewürztraminer. Dann Italien, vornehmlich Südtirol, Trentino, aber auch Friaul und Veneto. Mhm. Moldawien, hat man vielleicht auch mal gar nicht auf dem Schirm. USA. Deutschland,
auch. Wow.
Deutschland, die Pfalz hat eine sehr, sehr lange Gewürztraminer-Tradition. Rheinhessen auch und auch Baden.
Ja.
Und dann Ukraine, so in absteigender Reihenfolge, Bulgarien und Ungarn. Ungarn, die haben ja generell auch so einen Hang zu diesen Aromarebsorten. Ne? Der Furmint ist ja auch schon eine sehr, also kann, es kommt immer auf den Klon an, aber auch Furmint, die man zum Beispiel kennt vom Türkei und sowas, kann schon eine sehr ausladende Rebsorte sein. Mit Sicherheit nicht so wie der Gewürztraminer, aber ja.
Naja, kann man sich ja auch darauf spezialisieren, ne? Auch
ja.
So.
Ja, definitiv. Und wie gesagt, es gibt ja auch Menschen, die das halt eben gerne trinken. Also so ist es nicht und es ist auch kein Schlechtmachen, aber es ist natürlich eine sehr, wie gesagt, intensive und sehr markante Rebsorte. Und es ist auch ganz interessant, wenn man versucht zu klären, wo denn genau der Gewürztraminer herkommt. Also
na?
Ich habe da auch nochmal recherchiert in Vorbereitung auf die Folge. Also es ist super kompliziert. Weil genetische Untersuchungen haben gezeigt, dass der Gewürztraminer aus einer Mutation der Traminer-Traube entstanden ist. Und Traminer nennt man auch Sauvignon. Und dementsprechend ist er auch mit dem Sauvignon Rosé verwandt. Also es ist auf jeden Fall super kompliziert. Und man weiß bis heute nicht so wirklich, wo er jetzt hergekommen ist. Und man vermutet aber, dass er zumindest einige Wurzeln in der Stadt Tramin hat. Also Tramin war
Südtirol.
Südtirol, genau. An der Südtiroler Weinstraße, Tramin.
Ja.
Und da gibt es ja auch jedes Jahr so ein riesiges Weinfest. Und
beanspruchen die das denn?
Ja, ja. Die sagen, der kommt von da. Ja, ja, genau. Also sie haben da, es gibt da auch ganz interessante Papiere. Also die haben da auch ganz interessante Papiere zu und so gesehen kann man es schon nachforschen und nachvollziehen. Ja, nachvollziehen. Aber wie gesagt, wo genau der jetzt herkommt, weiß man nicht. Andere sagen Frankreich wiederum und ja, also es ist kompliziert. Aber es gibt sehr, sehr viel Gewürztraminer in Tramin in Südtirol. Ja.
Kommen wir zum Essen. Gewürztraminer zum oder beim Essen, ist das ein guter Speisenbegleiter?
Definitiv. Also ich finde, dass es eine Rebsorte ist, die sehr, sehr gut zum Essen geht. Also ich habe Gewürztraminer lieber in der Speisebegleitung als solo. Und Gewürztraminer wird ja auch nicht nur trocken ausgebaut, sondern halt eben oft auch restsüß. Also man hat edelsüße Weine, wie zum Beispiel eine Spätlese oder eine Bärenauslese vom Gewürztraminer. Und das spielt dann auch wieder Botrytis halt eben eine Rolle.
Ganz kurz, lieber Begleiter als Solo, weil du ein Gegengewicht hast, oder?
Ja, weil Solo wäre mir zu kräftig. Also wie gesagt, da kommt es auch auf den Winzer und die Winzerin und das Herkunftsgebiet an, bliblablub. Aber ich finde, Gewürztraminer kann ganz toll sein in der Speisebegleitung und gerade so die badische, also diese Traditionsgasthäuser im Badeländle, die haben ja auch diesen französischen Hang ganz oft in der Küche. Also diese französisch inspiriert so ein bisschen dann mit diesen lokalen Produkten und man hat da ja auch viel in der Vergangenheit viel mit Gänseleberprodukten gearbeitet und da so eine Gewürztraminer Spätlese dazu, das ist schon echt genial und dann so ein Brioche dabei und dann hast du, aber das muss auch ein Gewürztraminer sein, der noch eine gewisse Säure hat, ne? Also es darf jetzt nicht nur plump und süß sein, sondern es brauchst immer als Gegenspieler die Säure und so eine, wie gesagt, so eine Entenleber und dann halt eben so eine Gewürztraminer Spätlese dazu, vielleicht so ein bisschen Confit dabei, ein frisch gebackenes Brioche, also da wird mir schon warm ums Herz, sozusagen, ich stehe, ne? So wie das.
Da können wir nochmal hinweisen auf die Folge 59 zum Thema, genau, deutsches Prädikatsweinsystem, also da kann man sich ganz gut durchhören, ja, genau. Um es zu verstehen.
Ja. Aber natürlich auch, das predige ich ja auch immer, so Gewürztraminer Spätlese oder auch Auslese, je nachdem, was man da bekommt. Oder auch so vielleicht leichte, restsüße Exemplare passen natürlich auch einfach super gut, zum Beispiel auch zur koreanischen Küche, chinesischen, marokkanischen Küche, so Taijin, ne? Da hast du ja auch viel diese Gewürze, ne? Stichwort gleich und gleich gesellt sich gern. Das kann sehr gut funktionieren. Und ich finde, Gewürztraminer ist auch ein hervorragender Begleiter zu bestimmten Käsesorten.
Stinkekäse, oder?
Ja, so Stinkekäse, genau. Also so, wobei wir ja gelernt haben, Käse stinkt nicht, ne? Aber so Blauschimmelkäse oder so ein Münster oder so.
Ja, Münster kann schon kühlschrankfüllend sein mit seinem Duft. Ja.
Definitiv. Also es ist schon, aber das kann hervorragend funktionieren, auch so Gorgonzola. Sehr gut.
Welche Alternativen gibt es denn zu Gewürztraminer? Also wenn man jetzt so auf das Aromatische guckt, gibt es noch ein paar Hints zu den Eigenschaften dazu?
Also ich würde, wobei man ja eigentlich die Scheurebe immer mit dem Sauvignon Blanc vergleicht, finde ich, dass der Gewürztraminer eigentlich, weiß auch nicht warum, aber irgendwie assoziiert, also wenn ich jetzt irgendwie eine vergleichbare Rebsorte suche, würde ich Scheurebe nennen.
Weil? Von der Eigenschaft her?
Ah, wobei eigentlich Scheurebe ist mehr Sauvignon Blanc, aber irgendwie, ist ja wurscht. Aber wenn man sowas mag, sowas Aromatisches, dann Scheurebe, Sauvignon Blanc, oder vielleicht doch eher der Muscatella.
Muscatella ist halt auch sehr, sehr aromatisch.
Ja, aber es gibt zum Beispiel auch so gelben Muscatella, der total subtil ausgebaut wird. Es gibt so ganz tolle Winzer und Winzerinnen auch in Franken, die da ganz tolle Sachen draus machen.
Aber
total
da erinnere ich mich immer an eine Muscatella, die wir gemeinsam getrunken haben, weißt du noch?
Ja, stimmt. Ansonsten Viognier kann auch oft so eine ölige Struktur haben, ähnlich wie Gewürztraminer. Oder Albillo Mayor ist auch eine schöne Rebsorte, coole Rebsorte. Bekannte. Genau, findest du viel auf Mallorca, Albillo Mayor.
Okay,
ja,
also muss ich mal drauf achten.
Ja. Du bist auch da oft.
Ja.
Ja, und das macht auch echt Spaß, aber die bauen das auch sehr subtil aus. Es ist auf jeden Fall aromatisch, es ist ein toller Sommerwein auch, ja. Also Mallorca, Albillo Mayor.
Lass uns doch mal alles kompakt zusammenfassen in Sachen Gewürztraminer. Ich habe mir aufgeschrieben, der Gewürztraminer gehört zur Familie der Aromarebsorten. Ja. Typisch ist markanter Duft, intensiver Duft nach exotischen Früchten, wie zum Beispiel Litschi.
Oder und halt eben auch Gewürzen, also Gewürzen, so Ingwer, Moschus.
Ah, Moschus.
Wobei, ist Moschus dann eigentlich, gehört Moschus zu Gewürzen? Ich weiß es nicht.
Aber es ist so.
Wir können es korrigieren. Schreibt uns eine Nachricht auf Instagram.
Und die genaue Herkunft und die Entstehung der Rebsorte ist bis heute nicht vollends geklärt. Richtig. Südtirol beansprucht sozusagen die Heimatstätte des Gewürztraminers zu sein. Dann einige der bekanntesten Exemplare stammen aus dem Elsass, wie ich eben gesagt habe, Südtirol und der Pfalz in Deutschland. Und ja, besonders restsüße Weine passen hervorragend zu würzigen...
So Pastetchen.
Hast du gesagt, genau. Käsesorten.
Ja, oder halt eben zur pikanten oder exotischen Gerichten. Zum Beispiel chinesische Küche, sage ich jetzt einfach mal.
Ja.
Ja. Aber wie gesagt, also in der Speisebegleitung kann das richtig viel Spaß machen.
Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, jetzt zum Abschluss gehen wir nochmal in die Tiefe.
Ja.
Heute?
B, W, Wo, Dritte.
Lu's Weinlexikon.
Wie heißt das?
Baby, Betrittes, Betrittes.
Betrittes.
Für die Rheinländer.
Hast du Betrittes?
Hast du Betrittes an dem Kopf oder was ist los? Ja. Also, sehr komplexe Thematik, aber ich versuche das mal...
Ja. Bitte.
Einfach runterzurattern.
Kompakt.
Ja, kompakt und einfach verständlich runterzurattern. Das Auftreten von Botrytis, ich erkläre jetzt mal ganz kurz, was das überhaupt macht und dann erkläre ich gleich, was Botrytis ist. Das führt zu, oft auf der Traube, beziehungsweise auf der Beere, führt zu sehr gehaltvollen Süßweinen. Die sind in ihrer Struktur extrem komplex und sind bekannt für ihr hohes Alterungspotenzial. Also die haben wirklich eine legendäre, also gerade hochwertige Süßweine, die haben eine legendäre Haltbarkeit. Und Weine, die unter anderem durch das Auftreten von Botrytis erzeugt werden, sind zum Beispiel Beeren auslesen, Trockenbeeren auslesen oder auch Eiswein, zum Beispiel von der Mosel, aber zum Beispiel auch Sauternes aus Frankreich oder Türkei aus Ungarn. Ne? Ungarn haben wir gerade schon drüber gesprochen. Das sind alles Süßweine, ja.
Aber und ist das jetzt eine Krankheit oder was?
Ja,
ist das?
Warte. Und Botrytis ist im Grunde genommen einfach ein Pilz. Und oft wird Botrytis auch als Edelfäule bezeichnet.
Also ein leckerer Pilz.
Mhm. Ja, ja, wenn er erwünscht ist, ja. Und dieser Pilz, der setzt einen enzymatischen Hydrolyseprozess in Gang. Also der zerstört die Zellwände der Traube, beziehungsweise eigentlich eher der Beere. Also der zerstört die Zellwände der Beere. Das heißt, das Wasser in der Beere verdunstet und dadurch kommt es zu einer natürlichen Konzentration von Zucker. Es rosiniert.
Also, es zieht sich zusammen.
Ja. Das, die Beerenschale wird porös, ne? Ja, dann Wasser sagt Tschüss, ne? Und Zucker, die Konzentration an Zucker nimmt zu. Das ist eine natürliche Konzentration. Das ist keine künstliche Aufzug, das ist eine natürliche Konzentration. Und aber auch Aromastoffe nehmen zu.
Also ja? Bei dem Anblick würde Laien sagen, schneid weg und schmeiß weg, weil es kaputt.
Richtig, ne? Da gehört natürlich auch sehr viel Fingerspitzengefühl und Know-how dazu, zu erkennen, ob das jetzt irgendwie brauchbar ist oder nicht. Und das führt halt eben auch dazu, dass solche, ja kann man schon sagen, Spitzengewächse oft unfassbar teuer sind, weil der Arbeitsaufwand einfach so enorm ist. Ja? Und der Ertrag ist natürlich gering. Ja, ne?
Also kommt ja nicht viel raus. Ne?
Richtig, so. Und das Selektionieren ist einfach mit so einem hohen Arbeitsaufwand verbunden. Ne? Also du hast dann halt in einem Wingert Lesedurchgänge von 30 bis 40 Mal. Also das ist keine Seltenheit. Das heißt, rennst die ganze Zeit hoch und runter, musst dir jede Traube einzeln angucken und dann gucken, welche Bärelchen nehme ich jetzt mit und welche nicht. Ne? So, und das nennt man halt eben Selektionieren. Und man muss das richtig rauspulen. Also wenn das kannst du an der Mosel immer machen. Die suchen immer Freiwillige. Ne? Gehst du da rein, so eher in ein Treppchen oder sowas, ziehst ein Helmchen an, gehst du hoch und dann musst du die ganze Traube in die Hand nehmen und dann musst du richtig rauspulen. Mit so einer, sieht aus, ist ein Lesisch, mit der Leseschere. Und das ist jetzt die eine Sache. Ne? Da ist Botrytis gewollt. Ja? Da muss man auch sehr lange warten. Das heißt, bis sich dieser Pilz bildet, dann das Klima muss perfekt sein. Also das tritt nicht überall. Du kannst nicht überall, das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, du kannst nicht überall Botrytis Weine erzeugen. Das funktioniert nicht. Du musst ein bestimmtes Klima haben. Deswegen Mosel, die Nähe zur Mosel. Ja, das ist ein Gant oder Sauternes, ne? Da auch wieder die Nähe zum Gewässer. Dementsprechend, du musst ein ganz, ganz bestimmtes Mikroklima haben, um das überhaupt erzeugen zu können. Das macht es da auch nochmal rar. Aber Botrytis kann halt eben auch auftauchen bei Rebanlagen oder Weinbergsanlagen, wo man gar nicht will, dass die Botrytis bekommen, ja? So, da musst du dann wieder umgekehrt machen. Da darfst du nur die gesunden Trauben mitnehmen, beziehungsweise die gesunden Beeren und musst die Bärelchen, ja, die mit Botrytis befallen sind, musst du rauspulen, ne? Mhm. So, weil.
Schon frühzeitig.
Frühzeitig, richtig. Und du musst vielleicht auch präventiv arbeiten. Also es gibt immer noch viele Weingüter, die halt dann einfach die Botrytis da drin lassen. Und das führt halt eben dazu, dass du so einen Botrytis-schwangeren Wein zum Schluss hast. Das ist ein sehr molliger Wein und das ist wie so eine Trinksperre. Das macht überhaupt keinen Spaß. Und das ist auch eine Stilistik, die aktuell auf dem Markt überhaupt nicht gefragt ist. Und zum Beispiel Willi, also mein Freund, der ist richtig allergisch. Also der riecht Botrytis kilometerweit und sagt, boah, ich kann das nicht trinken. Und das ist dann kommt es immer drauf an, wollte der das in seinem trockenen Wein haben oder hat er einfach nur nachlässig gearbeitet?
Genau, der Unterschied ist, das ist dann kein Botrytis-Wein, sondern der hat Botrytis.
Richtig, der hat Botrytis, ja. Und das ist halt, ich mag das auch nicht so gerne. Ist wirklich wie so ein Maulkorb. Also der Wein verpasst ja so einen Maulkorb, ist irgendwie echt nicht geil. Ja.
Komm, wir stoßen nochmal an mit dem Wein der Woche. Ja. Und mit einer Frage an euch logischerweise. Mögt und trinkt ihr Gewürztraminer? Darüber haben wir heute ja gesprochen. Also kommentiert gerne unter die Folge, ob ihr, ich sag's mal ganz liebevoll, gerne Würzi trinkt. Ja. Wenn ihr Würzi mögt, schreibt's rein. Und alle Fragen sind willkommen.
Ja.
Könnt ihr auch mailen an cheers@edeka.de und bei uns im Insta-Channel logischerweise Fragen an Lou Schmidt und auch an mich.
Richtig.
So. Und 5 Sterne, ne? Ja. Und eine Weiterempfehlung für Cheers. Wäre fantastisch. 6, ja. Warum nicht? Cheers.
Bis nächste Woche.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Ich habe gehört, du bist Ernährungswissenschaftler.
Das ist richtig. Und stell dir mal vor, seit über 20 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Essen und Trinken und deren Auswirkungen, wie du siehst. Aber eigentlich bin ich mein eigenes Ernährungslabor. Ich habe quasi alle Foodtrends, Diäten, Ernährungsmethoden, sowie alles am eigenen Leib ausprobiert. Quasi alles außer Tiernahrung. Aber keine Sorge, bei mir ist alles leicht verdaulich.
Sehr gut. Was steht denn als erstes auf dem Speiseplan?
Moment, wer bist du eigentlich?
Achso, ich bin Julia und ich weiß ehrlich gesagt nur, dass wir uns jetzt einmal wöchentlich hier in unserem Stammtisch treffen und ein bisschen fachsimpeln werden.
Du bist quasi Salz in der Suppe oder Salzstreuer.
Ist so, könnte man so sagen. Ab jetzt findet ihr jede Woche eine neue Folge von Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sahm auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Schickt uns einfach eure Fragen an die isso@edeka.de oder an unsere Instagram- und Facebook-Pages. Wir freuen uns auf euch.